Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Schönen guten Tag. Ich zwinke euch von Weitem zu und freue mich, dass ihr alle hier seid zu unserem 11 Uhr Gottesdienst. Das ist mein Highlight der Woche, immer wieder mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern, und freue mich über jeden Einzelnen. Auch ihr, die ihr zu Hause seid, hey, toll, dass ihr am Start seid. Dieser Gottesdienst soll uns ermutigen, und ich bin mir ganz sicher, dass Jesus was Wunderbares für dich vorbereitet hat. Wenn wir unsere Herzen aufmachen und dafür bereit sind, und ich würde gern beten, und dann springen wir gleich rein in den zweiten Teil unserer Predigt. Jesus, wir preisen dich jetzt über diesen Gottesdienst und über die Predigt, Herr. Wir danken dir, dass dein Wort Kraft hat, Herr. Du sendest dein Wort in unsere Mitte und bewegst unsere Herzen und veränderst unsere Leben. Und wir wollen heute nicht nur dein Wort hören, Vater, sondern wir beten um die Gnade, dein Wort zu tun. Es soll unser Leben verändern, es soll uns nicht unterhalten, es soll unser Leben neu machen. Und dazu sind wir bereit, Jesus, wir wollen das. In deinem wunderbaren Namen bete ich, Herr. Amen. Ja, genau, wir sind heute im zweiten Teil unserer Predigtreihe. Die Predigtreihe haben wir genannt Wage es. Und die Predigt, die ich heute halten möchte, trägt den Titel, wie dein Glaube stark wird. Okay, letzte Woche haben wir darüber geredet, was kann passieren, wenn du glaubst. Wir haben uns darüber unterhalten, dass die Bibel an ganz, ganz vielen Dingen, in ganz, ganz vielen Bereichen zeigt, dass Glaube entscheidend ist. Ne? Dass der Gerechte wird aus Glauben leben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn wir zu Gott kommen wollen, müssen wir glauben. All das braucht es. Und diesen Bibelvers, es wird passieren, was du glaubst. Je nachdem, wie viel Glauben wir haben und wie viel Erwartung wir haben, das ist der Maßstab, wie stark Gott in unserem Leben wirken wird. Wenn wir stark glauben und ihm viel zutrauen, wird viel passieren. Wenn wir wenig zutrauen, wird wenig passieren. Und wenn wir nichts zutrauen, wird nichts passieren. Deshalb ist der Glaube so wichtig, und wir wollen uns in den nächsten Wochen über den Glauben unterhalten. Und heute will ich mit dir folgende Frage angehen. Okay, wenn Glaube so entscheidend ist für unser Leben, wie bekomme ich dann einen starken Glauben? Okay, wie werde ich so richtig kraftvoll in meinem Glauben? Weil ich will das alles haben für mein Leben, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du den Wunsch und hast schon mal gebetet, beziehungsweise diese Bitte geäußert, die wir in Lukas 17, Vers 5 lesen. Eines Tages sagten die Apostel zum Herrn, stärke unseren Glauben. Okay, vielleicht hast du das schon mal gebetet und du fragst dich, okay, wie wird mein Glaube stark? Gibt es ein Seminar, das ich besuchen kann? Eine Therapie, die ich mal machen kann? Eine Tablette, die ich schlucken kann? Was kann ich machen, damit mein Glaube stark wird? Ich habe dir heute die Antwort mitgebracht. Sie wird ungefähr 35 Minuten uns beschäftigen. Ich will dir gleich mal zu Beginn sagen, du wirst es nicht sehr mögen. Okay? Es wäre so schön, wenn wir sagen, Herr, stärke unseren Glauben, und Jesus schnipst und wir haben starken Glauben. Aber das ist nicht, wie der Hase läuft. Sondern die eine Sache, die Gott tut, um unseren Glauben zu stärken, ist, er gebraucht ihn. Okay, ich habe letzte Woche schon gesagt, Glaube ist wie ein Muskel, er wird stark, wenn du ihn gebrauchst. Und wisst ihr, wenn wir beten, Jesus, ich brauche einen starken Glauben, ich wünsche mir einen starken Glauben, mehre meinen Glauben, dann schnippst Jesus nicht und du hast einen starken Glauben, sondern er schenkt Situationen in deinem Leben, wo du glauben musst, wo dein Glaube geprüft wird, wo er erprobt wird, wo er deinem Glauben etwas entgegenstellt, damit du ihn brauchst und stark wirst. So ist, wie ein Muskel sich entwickelt. Eine Muskel entwickelt sich dadurch, dass du ins Fitnesscenter gehst und ständig deine Muskeln Gewichte entgegenstellst. So ist das mit deinem Glauben. Okay? Jesus bringt dich in Situationen, in denen du glauben musst. Und das ist eine gute Nachricht. Ich habe zwei Bibelverse, die mir recht geben, dass das eine gute Nachricht ist. In Jakobus lesen wir, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Das ist der Wunsch von Jesus in deinem Leben. Okay, Jesus will, dass dein Glaube fest und unerschütterlich wird. Okay, wer von euch würde sagen, dass er gerade in seinem Leben im Glauben geprüft wird? Wer von euch würde sagen, dass er gerade neben seiner Glaubensprüfung sitzt? Nicht melden. Okay? Dieser Bibelvers hier sagt, hey, wenn du in dieser Situation bist in deinem Leben, dass du gerade geprüft wirst, dass Dinge schwer sind,
So, du nicht weißt, wo es lang geht und so weiter und so fort. Betrachte es als einen besonderen Grund zur Freude, weil Gott gebraucht das, um dich stark werden zu lassen. Jetzt sagst du, hey, ja, aber das, da kann ich auch drauf verzichten. So, ne? Ich will das nicht. Was ist das mit Gott? Und bevor du nun zu schlecht über Gott denkst, wir alle tun das übrigens. Wenn du Kinder hast, dann machst du das. Du bringst deine Kinder in Situationen, die sie nicht so toll finden, im Wissen, dass sie daran wachsen werden. Mein Sohn Paul ist jetzt 3,5 Jahre alt und er lernt es gerade, Reißverschlüsse zuzumachen alleine. Ne, und dann ist dieser kleine, blonde, süße, niedliche Junge mit seinen Reißverschlüssen und er macht da und fummelt und ist frustriert und ärgert sich und sagt, Papa, Hilfe, Mama, Hilfe. Und wir sagen, nein, wir helfen dir nicht, du musst das jetzt lernen. Okay? Wir erlauben es, dass der Junge kurzzeitig frustriert ist, kurzzeitig Schwierigkeiten hat, weil wir einfach wollen, dass dieser Knipp seinen Reißverschluss alleine zukriegt. Ne? Hey, wenn ich ihm immer helfe, sobald er daran frustriert, dann ist er mit 18 noch bei uns zu Hause und kann nicht seinen Reißverschlüsse zumachen. Das heißt, er wird nie heiraten und wohnt irgendwann mit seinen 7 Katzen und 40 Jahre alt bei uns zu Hause. Und das alles, weil ich diese Schwierigkeiten aus seinem Leben nehmen wollte. Nein, nicht mit mir. Der Junge muss lernen. Unsere Eltern waren alle so mit uns. Die unter Tränen haben meine Eltern mich in die Schule geschickt. Ich hatte keinen Bock. Aber die wussten, der Junge muss was lernen. Und das heißt, er muss manchmal Situationen aushalten, die etwas schwierig sind. Und das ist wahr in deinem Leben. Weißt du, Gott bringt Situationen und lässt dich dort durch, wo du vielleicht sogar sagst, Gott, bitte nimm sie raus aus meinem Leben. Aber es ist die Art und Weise, wie Gott deinen Glauben stärkt. Du betest vielleicht sogar gerade, Gott, bitte nimm das weg, bitte befreie mich davon, es tut mir zu doll weh, ich halte es nicht aus. Wobei es eigentlich die Antwort Gottes auf dein Gebet ist, Herr, mehre mein Glauben. Schau mal, was wir lesen in Hiob. Da heißt es, was ist der Mensch, dass du so großes Aufheben um ihn machst? Warum achtest du auf ihn? Du siehst ihn jeden Morgen an und prüfst ihn jeden einzelnen Augenblick des Tages. Wusstest du das? Wusstest du das? Wusstest du, dass Gott dich jeden Moment des Tages prüft? Wusstest du, dass letzte Woche in deinem Leben Situationen waren, durch die Jesus dich geprüft hat? Dinge, die deinen Glauben stark machen sollten? Weißt du, dass nächste Woche vollgepackt ist mit Glaubensprüfungen, weil Jesus möchte, dass dein Glaube fest und unerschütterlich wird? Wusstest du, dass das heute passieren wird? Dass heute dein Glauben geprüft wird in der Hoffnung, dass du am Ende dieser Sache noch mehr glaubst und Jesus noch stärker liebst und ihm noch mehr zutraust für dein Leben? So, ich glaube, wir schneiden das oft nicht so, ne? Und deshalb fallen wir ständig durch in diesen Prüfungen. Aber ich will dich heute dafür sensibilisieren, okay? Ich will, dass du nächste Woche richtig krass erfolgreich bist darin, dass du in den Dingen, die dir so passieren, die Chance siehst zu wachsen. Weil das ist, wie Jesus es tut. Er hat ganz viele angenehme Arten und Weisen, unseren Glauben zu stärken. Durch tolle Predigten, durch Seminare, ne? Tatsächlich durch so eine Dinge. Durch sein Wort natürlich. Aber eine Sache, wie er es ständig tut, ist, er bringt Dinge in unserem Leben, an denen wir wachsen müssen. Er bringt Bereiche, für die wir Glauben brauchen. Und ich habe dir heute mal 4 Dinge mitgebracht, 4 Bereiche deines Lebens, in denen Jesus dich prüfen wird. Es gibt viel mehr, aber ich dachte mir, ich nehme so die großen 4 und ich bin mir sicher, mindestens einer dieser Bereiche wird in der kommenden Woche in deinem Leben geprüft werden. Von daher, lass uns mal gleich reinspringen. Die allererste Sache, wie Gott deinen Glauben prüft, beziehungsweise wie Gott deinen Glauben stärkt, ist dieser hier. Durch Schwierigkeiten. Okay, durch schwere Umstände, durch Druck, Probleme, alles, was dein Leben so ans Limit bringt. Wir lesen das hier in 1. Petrus. Da heißt es, freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Okay, der 1. Petrusbrief ist ein Brief von Petrus an die Kirchen in Kleinasien, ist ein Rundschreiben. Und zu der Zeit, wo Petrus diesen Brief verfasst, herrscht in dieser Gegend in Kleinasien Christenverfolgung. Und das ist keine Kleinigkeit, die sie hier erdulden müssen, okay? Das ist echt richtig, richtig groß. Sie müssen viel erdulden. Und jetzt sagt ihr das hier. Dies dient. Okay? Deshalb ist das in eurem Leben, sagt er. Freunde, das hat einen Zweck. Es dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Es gibt nichts Wichtigeres für Gott in deinem Leben als dein Glauben. Weißt du, all diese Dinge, selbst dein Wohlbefinden, all diese Dinge sind nicht so wichtig. Dein Glaube ist Gott so wichtig, dass er sogar bereit ist, diese Dinge in deinem Leben für einen Moment zu wanken zu bringen und ein bisschen Wohlfühlatmosphäre aus deinem Leben rauszunehmen, damit etwas viel Wichtigeres geschieht. Dein Glaube soll stark werden, dein Charakter soll verändert werden. Wenn euer Glaube also stark bleibt, sagt Petrus, nachdem ihr durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen. An dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar werden wird. Das ist ein kraftvoller Vers. Ich will dir sagen, hey, wenn du gerade Schwierigkeiten in deinem Leben erlebst, wenn du Christ bist und gerade Schwierigkeiten in deinem Leben erlebst, es kommt nichts in dein Leben, das nicht vorher an deinem Vater im Himmel vorbei musste. Okay, lass mich dir das mal sagen. Nichts, wenn du Christ bist und Jesus lieb hast, gibt es nichts in deinem Leben, das einfach so zufällig in deinem Leben passiert. Sondern alles ist Gott gefiltert. Alles wurde von Gott gefiltert in dein Leben hineingebracht. Okay, das heißt nicht, dass Gott die schlechten Dinge in dein Leben hineingebracht hat. Wir leben in einer kaputten Welt. Gott braucht keine schlechten Dinge in dein Leben hineinzubringen. Das kriegst du ganz gut alleine hin. So, das kriegen gut andere Menschen hin. Aber Gott hat sie gefiltert. Gott hat sie gesehen. Und nur so macht folgende Verheißung Sinn aus Römer 8. Wirklich, Römer 8, Vers 28 macht nur Sinn, wenn Gott die Kontrolle hat. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, den dient alles. Sagt mal alle alles. Alles, was geschieht zum Guten. Okay, das war für dein Leben. Weißt du, und das geht nur, wenn Gott die Kontrolle darüber hat. Dieses Versprechen macht so nur wirklich Sinn. Eins von vielen Beispielen der Bibel ist zum Beispiel Jona. Okay, Gott kommt mit einem Auftrag ins Leben von Jona. Jona kriegt die Krise, haut ab und er kommt mit seinem Leben in einen richtig großen Sturm in Form eines richtig großen Sturms. Okay, er ist auf dem Boot, ein Sturm bricht aus, die Besatzung nimmt Jona, schmeißt ihn über Wasser, im Wasser kommt ein großer Fisch und verschluckt ihn und lässt ihn 3 Tage lang nicht raus. Okay, ganz schwierige Situation. Der Mann weiß, was es bedeutet, einen schlechten Tag zu haben. Okay, wir müssen meinen, hey, warum diese Schwierigkeiten im Leben von ihm? Wir lesen jetzt das hier in Jona 2, Vers 8. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. Wisst ihr, als alle Hoffnung weg war, das war der Moment, wo Gott sein Herz verändert hat. Das war der Moment, wo sein Charakter sich verändert hat. Das war der Moment, wo Gott ihn erreicht hat. Nicht als Hoffnung da war, nicht als sein Boot ganz, ganz gemütlich übers Mittelmeer geschippert ist, sondern als alles zerbrochen war, da ging sein Herz zurück zu Gott. Wir lesen in Jesaja 48, Vers 10. Ich habe dich geläutert, nicht so wie Silber geläutert wird, sondern im Glutofen des Leins. Der Vers ist übel heftig, ne? Der Vers sagt uns nämlich, hey, es gibt Lein in deinem Leben. Dieses Lein ist dafür da, um dich zu läutern, um dich reinzumachen, um diese Unreinheiten und die Dinge in deinem Leben rauszupacken, die Gott nicht gefallen. Und Gott hat auch wieder viele Wege, um dich zu verändern. Aber ein Punkt, um dich zu verändern, sind Schmerzen und Leid. Diese Dinge in deinem Leben zuzulassen, weil er weiß, du wirst daran wachsen. Ich habe neulich eine Andacht gehört, da hat eine Frau erzählt, dass sie bei einem Silberschmied war, der hat irgendwie Schmuck hergestellt. Und ein Glutofen ist ja so, du hast ja Silber und dann machst du Silber ganz heiß. Und wenn du Silber quasi super heiß machst, dann gehen alle Unreinheiten aus dem Silber raus. Interessant fand ich, weißt du, wann ein Silberschmied weiß, dass das Silber geläutert ist? Wenn er sein Gesicht im Silber sieht, wenn er sich selbst spiegelt in dem Silber, dann weiß er, das Silber ist rein. Weißt du, dass die Bibel voll davon ist, dass Gott möchte, dass du seine Herrlichkeit widerspiegelst? Echt, dass Jesus sichtbar werden möchte durch dein Leben. Und manchmal ist das der Weg, wie er das erreicht, ist, dass die Temperatur ein bisschen höher geht. Okay? Das ist nichts, was wir mögen, aber es ist eine Art und Weise, Gottes an unserem Leben zu arbeiten. Was kannst du nun tun? So, ne? Nochmal zurück zu Jakobus 1. Wir lesen, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Er sagt, hey, freu dich. Du sagst, warum im alles in der Welt soll ich mich freuen? Na, weil Gott da ist, weil Gott gut ist, weil Gott dich unendlich liebt, weil Gott einen Plan für dein Leben hat, weil Gott alle Dinge zum Besten wenden kann, weil Gott unter Kontrolle hat alle Dinge, die passieren, weil du Gott auf dem Herzen liegst und er Tag und Nacht an dich denkt. Deshalb freu dich. Freu dich, weil du nicht planlos im Meer rumschwimmst, sondern Gott dich hält und festhält und sicher hält. Und deshalb sagt er sagt dir nicht, hey, freu dich an dem Mist, der dir in deinem Leben passiert. Sag nicht, Mensch, Gott sei Dank ist meine Ehe kaputt. Mensch, wie gut, dass ich Krebs habe. Sondern er sagt, sondern in dem allem freu dich. Warum? Du hast Grund zur Freude, weil du weißt ganz genau, du wirst dort irgendwann durch sein. Deine Schwierigkeiten werden irgendwann zu Ende sein. Nach jedem Tal kommt ein Berg. Irgendwann ist dein Gebet beantwortet und am Ende von allem stehst du mit einem festen, unerschütterlichen Glauben. Du musst nur erkennen, in was für einer Phase du dich gerade befindest. Okay, Gott baut deinen Glauben. Und ich dachte, wenn wir heute schon über Prüfung reden, dann kannst du dich ja mal selber prüfen. Vielleicht willst du dir mal eine Note geben, wie du dich in diesem Bereich so machst, okay? Am Ende jedes Bereiches so, ne? Dass du mal kurz überlegst, okay, von 1 bis 6, ne? 1 gut, 6 hast du es nicht so gut gemacht. Wie stehst du so in diesem Bereich da? Wenn Schwierigkeiten kommen, so, ne? Bist du total schnell darin, das Gute zu sehen, zu sagen, wow, Hammer, ey, da kommen richtig fette Rechnungen, die ich nicht bezahlen kann. Wuhu, Gott, ja, du baust meinen Glauben. Dann gib dir eine 1. Aber wenn es dir so geht wie mir, dass ich eine Weile brauche, mir kurz unglaublich Selbstleid tue, so, ne, dann gib dir eine 3, eine 4. Vielleicht sagst du, hey, ich muss das noch total lernen, ne, Gott zu vertrauen in diesen Dingen und das Gute zu sehen. Dann gib dir eine noch schlechtere Note. Weil ich weiß, nächste Woche wird Gott dich prüfen. Und vielleicht wirst du dich an deine Not erinnern. Und du wirst in dir diesen Wunsch haben, hey, diesmal, ich will mich besser schlagen. Ich will Gott mehr zutrauen in meinen Schwierigkeiten. Okay, ich werde das mit ihm anpacken. Okay, das ist das allererste. Gott prüft dich durch Schwierigkeiten. Das zweite, wie Gott dich prüft, ist durch Anweisungen. Okay, das Wort klingt so ein bisschen holprig, aber wird gleich ein bisschen Sinn machen. Gott prüft dich durch Anweisungen. Weißt du, Gott hat Dinge, von denen er möchte, dass du sie tust, und Gott hat Dinge, von denen er möchte, dass du sie sein lässt. Im Neuen Testament sehen wir über 1050 Gebote. Mit jedem Gebot, das Gott in unser Leben bringt, prüft er unser Herz. Du musst das wissen. So, ne? Gott prüft dein Herz. Nämlich, die Frage hinter der Prüfung lautet, wem wirst du glauben? Wer wird es besser wissen? Du oder ich? So wirst du besser wissen für dein Leben, was gut ist, oder glaubst du, dass ich besser weiß, was für dein Leben gut ist? Das steht hinter den Geboten Gottes. Das ist die Frage hinter allem, was Gott uns sagt. Wisst ihr, weil wir stehen manchmal da und Gott sagt irgendwas zu uns und wir denken, Mann, das ist unmöglich. Wir denken, Mann, das ist überhaupt gar nicht zeitgemäß, das ist überhaupt gar nicht hip, so zu leben, das ist total schwierig, das umzusetzen. Und du wirst damit geprüft mit diesen Geboten. Ja, okay, es ist schwierig und vielleicht verstehst du es nicht ganz, was Gott damit meint. Doch am Ende steht die Frage, okay, wirst du es tun oder nicht? Wirst du es einfach nur tun, weil Gott es sagt, oder wirst du es nicht tun, weil du keinen Bock hast? Das ist eine Prüfung in deinem Leben. Gottes Gebote, seine Anweisungen sind eine Prüfung in deinem Leben. Und die Bibel ist voll von Geschichten. Ich habe euch mal 3 mitgebracht. Einmal, letzte Woche haben wir uns über die Geschichte unterhalten, wie das Volk durch die Wüste marschiert ist. 40 Jahre lang sind sie durch die Wüste gewandert. Und jede Nacht hat es Brot geregnet, das Manna aus dem Himmel. Und das ist total interessant, weil Gott sagt zu ihnen, hey Freunde, ich möchte, dass ihr immer nur so viel sammelt, wie ihr für den Tag braucht. Geht morgens los und sammelt für euren Tag. Und du denkst dir so, wenn du das liest, hä, warum nur für einen Tag? Ich zeige euch das mal. Da sprach der Herr zu Mose, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. Auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Okay, es war ein Test. Das war ein Test. Wisst ihr, ich würde sagen, Gott, ich verstehe nicht ganz. Ein Tag, würden mehrere Tage nicht total viel mehr Sinn ergeben? Ich meine, ich bin Typ, okay, einmal und dann richtig. So, ne? Lass mich doch lieber eine ganze Woche sammeln. Warum jeden Tag? Jeden Tag früh aufstehen, ist wie, als würde meine Frau mich jeden Morgen neu zum Brötchenmann schicken. So, das nervt total. Ich will im Schlafanzug frühstücken. Warum muss ich jeden Morgen rausgehen und sammeln? Und was, wenn ich krank bin? So, wäre das nicht cool, so 2 Tage, dass ich, wenn ich mal einfach irgendwas hab, dass ich mal liegen bleiben kann und Essen hätte oder so, ne? Aber Gott hat sie geprüft, das sagt der Text. Er wollte schauen, ob sie ihm vertrauen, dass er ihnen auch am nächsten Tag wieder was gibt. Er prüft ihr Vertrauen. Glaubt ihr wirklich, dass ich euch versorge? Dass morgen auch genug gibt? Dass ich wieder über Nacht es regnen lasse und ihr meinen Segen erfahrt? Glaubt ihr das? Vertraut ihr mir? Glaubt ihr meinen Geboten? Auch wenn ihr es nicht richtig versteht, tut ihr, was ich angewiesen habe, einfach weil ich es angewiesen habe. Und deshalb sagt Jesus auch im Neuen Testament, wenn wir beten, sollen wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist nicht das Gebet darum, dass Brot vom Himmel fällt, sondern einfach Gott, ich vertraue dir für diesen Tag. Für diesen Tag, glaube ich, du tauchst auf. Und das ist eine Sache, die Gott prüfen wollte. Hey, werden sie es tun, auch wenn sie es vielleicht nicht richtig verstehen? Abraham wurde so geprüft. Abraham war 75 Jahre alt und Gott sagte zu ihm, Abraham, zieh dir die Sandalen an, du ziehst um. Okay? Und Abraham hatte sicherlich viele Fragen. Wo geht's hin? Das erzähle ich dir später. Wo muss ich langlaufen? Lauf erstmal los. Woher weiß ich, dass ich angekommen bin? Wenn du da bist, werde ich es dir sagen. Das ist genau, was Gott mit Abraham macht. Gott gibt ihm überhaupt gar keine Hinweise, wo es hingeht. Ich meine, ich hätte ein paar Fragen. So eine Gott, was muss ich zum Anziehen mitbringen? Brauche ich eine Winterjacke oder brauche ich Sonnencreme? Was gibt es da zu essen? Kartoffeln oder Pelmeni? Gib mir irgendwas, womit ich arbeiten kann, damit ich mich ein bisschen drauf einstelle, wenn ich jetzt loslaufe oder beziehungsweise ob ich loslaufe. Aber Abraham fängt einfach an zu laufen. Und wir lesen in Hebräer 11, Vers 8 das hier. Durch den Glauben gehorchte Abraham. Mach mal einen Kreis um das Wort Glauben und um das Wort Gehorchen. Glauben und Gehorchen gehen Hand in Hand. Glauben und Gehorchen, Glauben und Gehorchen, Glauben und Gehorchen. Als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Gott sagt einfach, Abraham, lauf los. Und Abraham läuft los. Er tat es einfach. Er hat es nicht ganz verstanden. Er hat gar nichts verstanden. Er wusste nicht, was kommen wird. Wisst ihr, wir sind ja immer, wir wollen Sicherheit. Wir sagen, Gott, hey, ich bin bereit, alles zu tun, was du von mir willst, wenn du mir nur erklärst, wie du es machen wirst. So, wir hassen dieses Risiko einzugehen. Aber das ist Glaube. Glaube gehorcht, auch wenn er nicht wirklich weiß. So, Noah steht in der Wüste und Gott sagt zu ihm, Noah, baue eine Arche. Ich meine, mitten in der Wüste, der Typ stand gerade nicht an einem Fluss oder am Meer und der fängt an zu bauen. Wisst ihr, und der baut nicht einen Nachmittag, der baut auch nicht ein Wochenende, der hat sich auch nicht zwei Wochen Urlaub genommen, sondern 120 Jahre lang baut dieser Typ eine Arche. 120 Jahre lang, ohne zu wissen, was Regen ist, was eine Flut ist, irgendetwas. Ich meine, ich hätte schon mal nach 80 Jahren gesagt, Gott, ich würde gerne mal so einen Regenschauer sehen oder so. Ne? Irgendwann, gib mir irgendwas, dass ich weiß, dass ich hier in der Wüste nicht total auf dem Holzweg bin. Aber nichts, der 120 Jahre lang glaubte er und gehorchte er, sodass wir das hier lesen in Hebräer 11. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seinen Anweisungen. Und du musst das wissen für dein Leben, dass Gott dein Gehorsam prüft. Hey, wenn du die Bibel liest, wenn du irgendwas in der Predigt hörst, was wirst du tun? Das ist die Frage. Das ist eine Prüfung Gottes in deinem Leben. Wirst du glauben und gehorchen? Oder wirst du deinen eigenen Weg gehen? Und ich will dir so Mut machen. Hey, weißt du, Gottes Gebote sind in deinem Leben immer Rettung und immer Leben. Es ist, auch wenn du es nicht ganz verstehst, du denkst, hey, Sex vor der Ehe, was auch immer es in deinem Leben ist. So, ne? Was ist das? Das macht gar keinen Sinn. So, ne? Wisst ihr, mein Sohn Mats ist ein Jahr und zwei, drei Monate und ich wette, wir ergeben für den Typen überhaupt gar keinen Sinn. So, ne? Er liebt es doch so, am Handykabel rumzulutschen. Warum darf er es denn nicht? So, ne, Papa? So, ne? Nein, darf er nicht. Staubsauger lecken. Sein größtes Hobby ist Staubsauger lecken. So, all diese Dinge, die er ständig macht, Kerze pusten und anfassen und all diese Dinge, so, ne? Aus seiner Perspektive macht das unglaublich Sinn, so ein Leben zu führen. So, und alle Babys in seinem Alter machen es doch. Warum darf er denn nicht? So, ne? Was ist daran so falsch? Ja, das Problem ist, der Typ hat keine Ahnung. So, ich weiß, was gut für ihn ist. Und meine Frau, wir wissen, was gut für ihn ist. Und deshalb, unsere Gebote sind wirklich Leben für ihn. Und so ist das auch wahr mit Gottes Geboten in deinem Leben. Weißt du, du verstehst nicht und das ist schwierig und die Kultur sagt doch eigentlich, leb anders. Aber Gottes Gebote sind Leben. Und auch wenn du es nicht verstehst, es geht da. Gottes Gebote sind nicht in deinem Leben, damit er komplett verstanden wird, sondern damit du zeigst, dass du ihm komplett vertraust und einfach gehorsam befolgst, was er von dir möchte. Okay, gib dir mal eine Note hierin. Wie schlägst du dich in diesem Bereich deines Lebens, wenn Gott dir irgendwas sagt, hey, wie gut bist du darin, sofort zu gehorchen? Sofort zu gehorchen. So, wenn du sagst, hey, Gott sagt mir etwas und ich gehorche sofort, dann bist du ein Einserkandidat. Wenn du aber sagst, Mann, ich brauche da immer noch eine Weile für und ich muss hadern und es fällt mir schwer, dann eine 3, eine 4, wenn du sagst, Mensch, mir ist das doch eigentlich total Schnuppe, dann sieht er dich eher hinten an. Ich weiß, Jesus wird nächste Woche mindestens in deiner persönlichen stillen Zeit Dinge zu dir sagen, Dinge zu dir sprechen und du wirst geprüft werden mit diesem Punkt. Und ich bete so für deinen Glauben, dass er stark ist und unerschütterlich in diesem Moment. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von uns schon jetzt mit dem nächsten Punkt geprüft werden in dieser Sache. Weil es gibt eine Art und Weise, wie Gott wirklich, wirklich Sachen über dein Herz erfährt, wie sonst kaum ein anderer Bereich deines Lebens zeigen würde. Nämlich durch deine Euros. Ne? Oder Bitcoins oder Slotties oder womit auch immer du zu Hause dein Geld hast. Wisst ihr, dass Geld ist total die geistliche Sache. Weil Geld offenbart Dinge über dein Herz, das zeigt keine andere Sache in deinem Leben, zeigt es so sehr wie dein Geld. Vielleicht sagst du, ja Krille, natürlich redest du jetzt wieder über Geld, musst du ja auch hier so. Ne? Aber die Sache ist tatsächlich die, wenn Gott über Geld spricht, dann tut er es nicht, weil er Geld braucht. Es ist total naiv zu glauben, dass Gott aus irgendeinem Grund Geld brauchen würde. Er braucht kein Geld. Gott sagt, alles Silber und Gold gehört in mir. Okay, Gott hat alles, was er braucht. Gott braucht Geld nicht, sondern Gott gebraucht Geld. Und du musst wissen, alles, was du besitzt an Geld und dein ganzer geiler Kram, ist in deinem Leben, weil Gott dein Herz prüft. Ermutigend heute Morgen hier so, ne? Das ist aber wahr. Es war. Der Herr schaut vom Himmel auf die Art und Weise, wie du mit diesem Kram umgehst, den er dir anvertraut hat, und er schlussfolgert auf dein Herz. Und ich zeige dir zwei Bibelstellen. In Lukas 16, Vers 11. Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Wisst ihr, das ist voll der krasse Vers. Jesus sagt, hey, wenn du mit den Dingen, die ich dir anvertraut habe, nicht auf die Art und Weise umgehst, wie ich es dir zeige, warum sollte ich dir geistliche Dinge anvertrauen? Weißt du, hier heißt es nicht, hey, wenn du nicht fastest und betest, wenn du nicht Bibelleseplan, Momentum von 10.000 hast, all diese Dinge heißt, sondern hier heißt es, hey, wenn du deine Dinge nicht ordentlich verwaltest, das, was ich dir geschenkt habe, dann wirst du keinen geistlichen Besitz bekommen. Warum? Weil deine Dinge, dein Kram und dein Herz sind absolut miteinander verbunden. Dein Geld zeigt so viel darüber aus, wem du wirklich vertraust, wo deine Sicherheit ist, was deine Prioritäten sind. Hey, zeig mir deinen Kontoauszug und ich sag dir, was in deinem Leben wirklich wichtig ist. Echt, Jesus sagt genau das in Matthäus 6. Er sagt, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Ist doch so, oder? Ich meine, wo unsere Kohle hinfließt, das ist der Ort, wo unser Herz ist. Jeden Monat neu wird unser Herz geprüft. Echt, jeden Monat neu wird mein Herz geprüft in dieser Sache. Wenn ich vor meinem Computer sitze und Online-Banking mache und den Zehnten mache für die Kirche, das prüft mein Herz jeden Monat neu. Ich will da ganz ehrlich sein. So, ne? Ich denke mir ständig, hey, mit der Kohle könnte ich mir auch noch anderen Kram kaufen. So, ne? Ich könnte andere Rechnungen bezahlen, wo es gut wäre, wenn da Geld für da wäre. So, ne? Aber es prüft mein Herz. Viel mehr noch wurde unser Herz geprüft, als Karin und ich Studenten waren. Wir sind frisch zusammengezogen. Wir waren echt so richtig arm wie Kirchenmäuse. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Meine Frau hat so ein bisschen BAföG bekommen. Ich habe gar nichts bekommen. Mein Vater hat unsere Miete bezahlt. Papa, weil ich weiß, dass du mir zuhörst. Vielen Dank dafür. Wir hatten gar nichts. Echt, wir waren richtig arm. Und das war, wisst ihr, jetzt, das ist schon eine Prüfung. Damals war das eine urharte Prüfung. Zu geben, wenn von dem Nichts, was du besitzt, auch noch was wegzugeben, das war richtig hart. Aber Monat für Monat wussten wir, dass das eine Prüfung ist. Wir wussten einfach, dass das eine Prüfung ist. Ja, jeden Monat weiß ich das gerade. So, wenn immer diese Gedanken kommen, boah, das ist richtig viel. So, das jetzt weggeben, das sind 10%. So, das prüft mein Herz. Ich merke das. Aber ich kann was tun, um gut in dieser Prüfung dazustehen. Ich will dir mal einen Bibelvers zeigen. Paulus sagt, Geld zeigt das wunderbar alles hier, guck mal. Ich möchte, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit auszeichnet. Also das schreibt Paulus hier jetzt seiner Kirche in Korinth. Es geht darum, dass Geld gesammelt wird für die Kirche in Jerusalem. Ich sage nicht, dass ihr es tun müsst, auch wenn die anderen Gemeinden große Begeisterung zeigen. Das ist gut, ne? So ein bisschen, hey, ihr müsst gar nichts. Aber hier um die Ecke, ey, die haben richtig in die Tasche gegriffen. So, ne? Er sagt, es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis zu stellen. Ist das nicht krass? Er sagt so, beweis mal deine Liebe. Und er sagt, das wird nicht getan, dass ihr denen jetzt alle nette Postkarten schreibt. Und dass ihr für sie betet, eine Fastengebetswoche für die Kirche macht. So macht das ist alles richtig gut. Sondern er sagt, hey, es gibt eine Sache, die beweist nun, dass eure Liebe aufrichtig ist. Das ist euer Geld. Wisst ihr, Geld ist der Moment, wo einem Lippenbekenntnis Taten folgen. Geld zeigt, ist es nur ein Lippenbekenntnis oder steckt da wirklich Herz hinter? Und das ist wahr für uns. Geld zeigt das, ob du nur mit dem Mund glaubst oder ob du mit dem Herzen vertraust. Das zeigt Geld. Und das, ich könnte dir ganz, wenn du hier schon eine Weile herkommst, du musst mir einfach glauben, ich rede hier nicht ständig über Geld. Mach, was du denkst, so bete und frag Gott. Aber du musst wissen, Gott schaut darauf. So Gott sieht das. Was machst du mit deinem Geld? Er prüft dein Herz damit. Schau mal, David sagt das, die sammeln Kohle, um für den Tempel zu spenden. Unglaubliche Spende, im heutigen Wert wären das über 500 Millionen Euro. Aber er sagt diese wunderbaren Dinge hier. Er sagt, hey, denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben könnten? Das ist die Frage so. Ne? Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du uns zuvor geschenkt hast. Glaub nicht, dass du Gott irgendwas geben kannst. Du kannst Gott höchstens zurückgeben. Okay, das ist, was dieser Vers zeigt. Herr unser Gott, diese vielen Güter, die wir zusammengetragen haben, um ein Haus zu Ehren deines heiligen Namens zu bauen, kommt von dir, alles gehört dir. Ich weiß, mein Gott, dass du unsere Herzen prüfst und dich über Aufrichtigkeit freust. Du weißt, dass ich das alles mit aufrichtigem Herzen gegeben habe. Und ich habe mich darüber gefreut, dass auch dein Volk, das sich hier versammelt hat, so freigebig dir gegenüber war. Hey, Geld prüft nicht nur dein Glaube, sondern Geld prüft auch deine Aufrichtigkeit. Also Geld zeigt das, sagt David hier. Und ich will dir jetzt eine schwierige Frage stellen. Sag mal ehrlich so, ne? Wie viel offenbart dein Geben über dein Herz? Okay, wenn Gott auf die Art und Weise schaut, wie du gibst, okay, was sagt das über dein Herz aus? Was sagt das über dein Vertrauen aus? Ich will dich mit einem sehr mutigen Vers entlassen, so aus diesem Punkt. Weil Geld prüft nicht nur dein Herz, sondern Geld prüft eigentlich auch das Herz Gottes. Schau mal, in Malachi 3 heißt es, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel. Okay, der Tempel ist der Ort, wo du anbetest, also deine Kirche. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusagen halte. Er sagt, prüft mich, okay? Ich prüfe euch mit Geld, aber wenn du es tust, du kannst mich prüfen. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Okay, Gott braucht Geld nicht, Gott gebraucht Geld. Und gib dir doch mal eine Note. So, wie gut bist du darin? So, ne? Hast du das schon richtig so verstanden, dass alles, was du hast, Gott eh gehört und du ihm nur zurückgibst? Ist das so, dass du voller Freude zurückgibst, weil du merkst, hey, das stimmt, mein Vertrauen liegt nicht auf meinem Konto, mein Vertrauen liegt bei meinem Herrn? Oder sagst du, ja, das ist eher ein bisschen schwieriger. Hey, sei ganz ehrlich und gib dir da die Note, die du brauchst. Und ich bin mir sicher, dass Gott dein Herz prüfen wird, auch in den kommenden Tagen. Und du eine gute Chance hast, im Glauben zu wachsen. Und das Letzte, und es ist der vierte Bereich, wie Gott dich prüft, ist, Gott prüft dich durch Verzögerungen. Durchs Warten. Okay, ich hasse Warten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an die Ampel fahre und beide Spuren sind besetzt, dann überlege ich mir genau, hinter welches Auto ich mich stelle und überlege, wer wird zuerst weg sein von der Ampel. Und dort reihe ich mich ein. Kurzer Tipp, diese blauen Amazon Prime Autos sind immer die ersten. Immer hinter Lieferwagen stellen, die haben es eilig, die Jungs. So, ne? Aber wir hassen es zu warten, ich hasse es zu warten. Aber ich will dir was ganz Wichtiges mitteilen. Weil ich weiß, dass jeder von uns auf irgendetwas wartet. Du wartest vielleicht darauf, dass deine Ehe ganz wird. Du wartest vielleicht darauf, dass du einen Ehemann bekommst, eine Ehefrau bekommst, dass du endlich Kinder bekommst, auf den richtigen Job. Du wartest. Und ich will dir Mut machen im Warten. Wenn du das Warten überspringen möchtest, dann verpasst du einen ganz, ganz wichtigen Teil, wie Gott deinen Glauben bauen wird. Wisst ihr, wir wünschen uns immer das Wunder. Aber bei Gott ist manchmal der Weg das Ziel. Der Weg zum Wunder ist manchmal ist für Gott genauso wichtig wie das Wunder an sich. Weil das Wunder verändert vielleicht deine Umstände, das Warten verändert dich. Das Volk, wie gesagt, lief 40 Jahre lang durch die Wüste und Gott hatte ihnen gesagt, hey, ich bringe euch jetzt von A nach B. Wisst ihr, um ins verheißene Land zu kommen, das war eigentlich ein Marsch, den hätten die in 2 bis 3 Wochen hinbekommen. Aber Gott ließ sie 40 Jahre lang durch die Wüste laufen. Warum? Wir sehen in der Geschichte, Gott wollte das Volk verändern. Es war nicht sein Ziel, sie einfach nur in dieses Land zu bringen, dieses Wunder zu schenken, sondern im Gehen hat er sie verändert. Und das ist, was Gott in deinem Leben tun möchte. Schau mal, was wir lesen in 5. Mose 8, Vers 2. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. An die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Hey, diese Zeit des Wartens ist die Zeit, wo Gott etwas in deinem Leben tut, an deinem Herzen. Wenn du hier schon eine Weile herkommst, dann weißt du, dass meine Frau und ich gewartet haben auf unsere Babys. So, ne? Ich kann eigentlich keine Kinder zeugen. Das war ganz schön ein Kackjahr 2016, muss ich dir so sagen. So, die Nachricht, das war ein ganz schöner Bumper in unserem Leben. Wir haben uns von Herzen Kinder gewünscht. Wir waren schon 8 Jahre verheiratet oder 7. Und waren wirklich erstmal tief erschüttert über diese Nachricht, aber es war quasi mitten in einer Zeit des Wartens, des ständigen Enttäuschenwerdens irgendwie. Man hat gehofft und gehofft und es wurde wieder enttäuscht und wir haben gewartet und gewartet und es wurde wieder enttäuscht. Und es war im Jahr 2016. Weißt du, 2016 war so mein Glutofen des Leidens. Längere Geschichte erzähle ich dir irgendwann anders nochmal ausführlicher, aber Ende 2015 bin ich hierher gekommen. Sagen wir mal so, 2016 war hier die Hölle los. Du guckst jetzt die Kirche hier an und denkst dir, wup, wup, Ekklesia, so, ne? Ja, ist wirklich, jetzt bin ich bei dir. Jetzt bin ich Team Wupp Wupp Ekklesia. Zwischendurch war ich Wupp Wupp, Herr Jesus, Wupp Wupp, entrücke mich, Wupp Wupp, bitte bring mich woanders hin. Schnell, Herr. Das, wisst ihr, 2016 waren meine Frau und ich auf Teneriffa und meine Schwiegermutter ruft an und sagt, Karin, dein Papa ist gerade tot umgefallen. Das war so unser Jahr, wo wir dachten, Herr, irgendwie ist gerade alles mit einmal da. Es tut weh und wir verstehen es nicht. Und wir wissen nicht ganz, wo bist du hierin? Aber wisst ihr, wir haben uns an Gott gewandt. Und wir haben folgende Erfahrung gemacht. Und es ist die gleiche Erfahrung, die du machen wirst. In diesen Momenten des Wartens, des Nichtverstehens, des Zerbrochenseins, des Weins, des mit anderen Trauern, das ist der Moment, wo Jesus dir am nächsten sein wird. Wenn du das verpasst, verpasst du einen ganz wertvollen Moment in deinem Glaubensleben. Weil Jesus sagt, er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens sind. Das ist eine Verheißung. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich bin kaputt, ist ein wunderbarer Moment in deinem Leben. Weil du hast die Chance, Jesus kennenzulernen in einer Art und Weise, wie du es niemals tun wirst, wenn alles glatt läuft. Nie wirst du Jesus so erleben. Wisst ihr, Daniels Kumpels wurden in Feuerofen geschmissen. Echt, die Jungs haben sich geweigert anzubeten. Der König nimmt sie, schmeißt sie in den Feuerofen. Mitten im Leiden schauen sie in diesen Ofen und sagen, hey, wie komisch, wir haben 3 Männer reingeschmissen, jetzt stehen da 4. Im Moment des schlimmsten Leidens stellt sich Jesus an ihre Seite. Und sie haben Gemeinschaft mit Jesus im Leiden. Stephanus in Apostelgeschichte predigt sich die Kehle raus. Ne, total mutig hält er eine Predigt. Die Leute schreien nicht, wupp, wupp, so eine tolle Predigt, sondern sie nehmen Steine und steinigen ihn. Und mitten in diesem schlimmsten Moment seines Lebens sagt er, ich schaue in den Himmel und ich sehe den Himmel offen und den Sohn Gottes zur Rechten Gottes stehen. Im Leiden hat er das erfahren, nicht während seiner Predigt, nicht vor der Predigt, sondern in dem Moment des Leidens hat er das erlebt. Wisst ihr, wir stehen und wir warten und unser Herz ist bedrückt und ich bin ganz an deiner Seite und ich werde mit dir um ein Wunder beten und ich glaube für Wunder, ich glaube für Heilung, ich glaube an Wiederherstellung, ich glaube das alles. Aber ich bin genauso gut an deiner Seite und mach dir Mut, gut zu warten, nicht aufzugeben, weiter zu hoffen, weiter zu glauben und dich in diesem Leid nicht von Jesus zu trennen, sondern zu sagen, hey, gerade jetzt empfange ich diese Verheißung, dass er mir nahe ist, wenn mein Herz zerbrochen ist. Und du wirst das erleben. Nie in meinem Leben war Jesus so nah in meinem Leben wie damals. Nie war er so stark und so schnell zu finden wie damals. So sehr, dass ich an dem Punkt manchmal bin, dass ich sage, Jesus, wenn ich wieder das haben könnte, was ich damals hatte, und es bedeutet, dass ich erleben muss, was ich damals erlebt habe, dann bin ich bereit, das zu erleben, weil deine Gegenwart war so herrlich und du warst so nah und du warst so stark in meinem Leben da und du hast mich so doll getragen. Wenn ich das erleben muss, um das wieder zu bekommen, dann bin ich bereit, das wieder zu erleben. Und das ist, was du erfahren wirst. Dass die Nähe Jesu dir so kostbar wird, dass du merkst, ja, diese Dinge, ich freue mich. Ich freue mich in dem allem, was ich habe, etwas, das hatte ich vorher nicht. Jesus ist da und Jesus ist nah. Und das hat er für dich. Das hat er für dein Leben. Vielleicht willst du dir jetzt eine Note geben, wie du hierin so bist, so, ne? Wie die Dinge so laufen in deinem Leben. Sagst du, hey, das fällt mir leicht, so zu warten. Vielleicht sagst du, es fällt mir schwer zu warten. Ich weiß, Jesus wird dich warten lassen, wenn du nicht bereits sogar jetzt schon wartest. Vielleicht wollen wir alle die Augen zumachen und gemeinsam ins Gebet gehen. Wenn du jetzt hier bist und sagst, Herr Jesus, ich brauche dich so, ich will das, ich will in meinen Schwierigkeiten, in meinen Umständen, ich will mich entscheiden, mich zu freuen, dann mach jetzt einfach dein Herz dafür auf, sag ihm das. Ich sag ihm, Jesus, ich will auf dich schauen, ich will jetzt glauben, ich will jetzt glauben, ich will jetzt neu glauben. Herr, mehre meinen Glauben, stärke meinen Glauben, mehre meinen Glauben. Lass mich glauben, lass mich dich sehen. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen in diesem Raum, der gerade dieses Gebet betet, für jeden, der zu Hause dabei ist, das zu beten. Jesus, ich bete, stärke unseren Glauben. Ich weiß, Jesus, nach jedem Tal, Herr Jesus, kommt wieder ein Berg. Es kommt, nach jedem Tief kommt ein Hoch. Und wir werden dich preisen, Herr, wenn es uns gut geht. Und wir werden dich preisen, wenn wir dich nicht verstehen. Und so bete ich, Herr, dass du unseren Glauben stärkst und unseren Glauben mehrst, Herr, dass wir festhalten in diesen Zeiten. Dass du jetzt echt die Herzen segnest, die zerbrochen sind. Dass du denen ganz nah bist, die verzweifelt sind. Vater, schenke Glauben. Schenke, dass wir aufschauen auf dich und heute diesen Saal, diesen Gottesdienst mit einer ganz neuen Hoffnung verlassen. Herr, wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich brauche Jesus, ich brauche ihn, ich will, dass er in mein Leben kommt, ich will eine Beziehung zu ihm haben, ich habe das vielleicht noch nie gebetet, aber ich will das heute beten, dass Jesus in mein Leben hineinkommt, dann will ich dir dabei jetzt helfen. Ich würde dir gerne ein Gebet vorbeten und du kannst dieses Gebet zu deinem Gebet machen und einfach zum Schrei deines Herzens, zum Ruf deines Herzens heute werden lassen. Und vielleicht will die ganze Kirche dich hierin unterstützen und du kannst jetzt einfach mitbeten, wenn wir sagen, Herr Jesus Christus, bitte komm in mein Leben und mach mein Herz neu. Ich brauche dich als meinen Retter. Und ich will dich als meinen Gott. Ich will mein Leben im Vertrauen zu dir leben. Deshalb nimm mein Leben jetzt. Ich will dir ganz gehören. Vergib mir meine Schuld. Jeden Tag ohne dich. Das wird ab jetzt anders. Ich empfange neues Leben. Im Namen Jesu. Amen. Hey, lass uns mal den Leuten, die das vielleicht zum ersten Mal gebetet haben, einen riesen Applaus geben. Ich will dir ganz herzlich gratulieren.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.